Vor Tagen ist der Schriftsteller und Lyriker Jürgen Becker im Alter von 92 Jahren gestorben. Im September 2015 war er bei uns zu Gast mit seinem neuesten Werk. Titel: Jetzt die Gegend damals. Eine Chronik der angehaltenen und zugleich vergehenden Zeit. Griechenland steckte im Sommer 2015 tief in der Schuldenkrise. Und so fragte ich den preisgekrönten Dichter: Sie interessieren sich auch und brennend fürs Tagesaktuelle?
Na, sicher, natürlich. Ich habe schon sehr früh als Kind angefangen, Zeitungen zu lesen. Mich interessiert immer die Zeitung, das Geraschel vom Papier, der Geruch und was da mal drin stand. Und das hat sich so gehalten. Das war eine Nähe immer zum, ja, zu den Nachrichten, heute sagt man zu den Medien. Und das war sicher ein bisschen formalistisch auch, aber zugleich ist es natürlich auch der Inhalt, der mich interessiert und was alles passiert heutzutage. Und davon lebt ja zum Teil auch mein Schreiben.
Jetzt geht's ja in naher Zukunft im Oktober zum x-ten Mal wieder auf die griechische Ferieninsel Kythera. Passt denn Ihr Augenschein, das persönliche Erleben, zu den Katastrophenmeldungen der letzten Jahre?
Vor 2 Jahren waren wir zuletzt auf Kythera und da sah man nichts von Krise. Und zugleich sah man doch nicht, welcher Laden wieder zugemacht hat und welcher Supermarkt nicht eröffnet wird. Und also ist eine Insel nicht, kann man nicht vergleichen mit der Situation in Athen oder Thessaloniki, nicht? Und ich weiß nicht, wie es jetzt die letzten 2 Jahre dort sich entwickelt hat. Es ist eine sehr kleine Bevölkerung, nicht, die sehr abhängig ist von Athen, weil sehr viele Athener dort ihre Ferienhäuser haben. Und ich bin neugierig, ich fahre ungern, eigentlich fahre ich ganz ungern sogar hin, weil ich als Deutsche dort mir wieder nachsagen lassen muss, ihr seid ja dran schuld und so.
Wieso? Wir geben doch das Geld.
Ja, ja, natürlich, ja, aber Sie wissen ja die Vorurteile nicht. Und ich selber habe dann auch wieder ein komisches Gefühl, obwohl ich das auch wieder verdrängen kann. Denn ich weiß, ich bin willkommen dort und man freut sich, dass man sich wieder sieht.
Ich meine, ich habe jetzt wiederholt in griechischen Medien Frau Merkel mit Hitlerbärtchen gesehen. Ihr Kommentar?
Ach, das ist lächerlich. Ich verstehe nur nicht, wie aufgeklärte Journalisten, das sind ja Medienleute, nicht so etwas machen können. Nicht, was sind das für tiefsitzende alte Ressentiments, die da plötzlich wieder hochgespielt werden? Nicht? Und ich verstehe nicht eine Öffentlichkeit, eine medial vermittelte Öffentlichkeit, die sowas macht und sowas zulässt.
Tja, es ist eine ganz bewusste Manipulation, eine Melange aus Vergangenem und Gegenwärtigen. Es durchzieht sich aber auch in Ihrem Werk, dieses immer hin und her Schalten zwischen dem Jetzt und der Vergangenheit. Und ich bitte Sie mal, eine markante Stelle aus Ihrem neuen Buch, Jetzt die Gegend damals, zu lesen. Da geht es um Mitte der 50er Jahre.
Ja, das ist eine Passage, ein paar Zeilen. Mitte der 50er Jahre waren Jörn und Nora nach Paris getrennt. In Belgien, kurz vor der Grenze, nahmen sie ein Peugeot mit, der aus Brüssel kam. Ein älteres Ehepaar, das gut Deutsch sprach. In einem französischen Dorf hielt der Wagen vor einem Bistro an. Das Ehepaar lud zu einem Café ein. Bevor sie hineingingen, bat Monsieur die beiden jungen Deutschen, jetzt nicht mehr Deutsch zu sprechen. Es gäbe in der Gegend hier noch ein paar ungute Erinnerungen.
Und dieses Deutsch hat letztlich auch den Pimpf Becker, den kleinen Hitlerjungen, dazu gebracht, mit heißem Herzen eine Weile mitzumachen.
Ja, ich bin irgendwann mal drauf gekommen, dass ich, so jung ich bin oder so jung ich war in der Zeit, in der NS-Zeit, doch irgendwie beteiligt war und vor allen Dingen ich hätte beteiligt bleiben können, wenn wir den Krieg gewonnen hätten. Immer die Frage, was wäre, wenn wir den Krieg gewonnen hätten? Was wäre aus mir geworden? Denn der Jungvolkjunge mit 10 Jahren und Ende des Krieges, 13, da weiß ich schon nicht, wie man als junger Mensch, der keine Erfahrung hatte, nichts vergleichen konnte und in ein System eingebunden wurde, nicht, dass das sein Leben hätte bestimmen können. Man musste gar nicht mal ein richer Nazi sein. Ich wusste gar nicht, was das ist, Nationalsozialismus. Das Kind war aber toll, eine Uniform zu haben und Geländespiele zu machen.
Und der diese Worte geglaubt hat.
Und, geglaubt. Ich habe alles geglaubt, nicht? Aber es war eigentlich nicht so ein bisschen Abenteuer und so, nicht? Nur es hängt dann auch mit der Passage zusammen, die ich gelesen habe. Denn Mitte der 50er Jahre, also es ist nicht erfunden, sondern er lebt zum ersten Mal nach Paris und bitte hier nicht Deutsch sprechen. Nun muss man wissen, 1955, da war der Krieg nie so weit weg. 10 Jahre, aber was war denn? Wir waren Weltmeister wieder und das Wirtschaftswunder dröhnte und so. Und jetzt auf einmal kommt man ins Ausland zum ersten Mal und da wird man gebeten, nicht Deutsch zu sprechen. Da verlor ich meine sprachliche Unschuld.
Und geblieben ist auch durch die Jahre ein Misstrauen gegenüber dem, was Sprache vermag?
Ja, sicher, da fing es ja an. Nicht unmittelbar, aber das war so der Anfang, nicht? Dass zu meiner Arbeit, meiner literarischen Arbeit immer auch das Misstrauen gegenüber der Sprache gehörte. Nicht, Sprache ist kein neutrales Material, sondern in der Sprache, die ist beladen mit Geschichte, mit Bedeutungen, nicht? Und alles Unheil, was wir angerichtet haben, nicht wir Deutschen, in der Sprache ist das ja mit abgebildet.
Jetzt haben Sie ja wie viele Ihres Jahrgangs die zweifelhafte Gabe, im Jetzt, in der Gegenwart, oft noch das Echo des Krieges zu hören oder auch zu sehen. Haben Sie diese Gabe schon mal verflucht, diese Doppelbilder?
Ach, das ist keine Gabe, das ist einfach eine Bewusstseinsfrage. Nicht? Man fragt sich nicht, all das, was jetzt ist, hat ja eine Vorgeschichte. Nicht? Und ich habe immer gemerkt, dass unsere Entwicklung gerade im Westen, in der Bundesrepublik, die immer eine Folge war der Zeit vorher und bis hin dann zur Einheit vor 25 Jahren, nicht, was für mich ein ganz entscheidendes Datum war. Nein, ich habe nie absehen können, bei aller Augenblicklichkeit, in der ich mich befinde, von dieser Geschichte, nicht, in der ich groß geworden bin und die mich geprägt hat und mit der ich mich auf meine Weise dann immer wieder auseinandergesetzt habe.
Aber wie in einem Vexierbild sehen Sie das jetzige Köln und auch die Ruinen. Und ich erinnere mich, ich habe mal als O-Ton, Sie sind ja Radiomann, Sie kennen das, meiner Mutter Sirenengeräusche vorgespielt. Und sie hat also recht flott gebeten, das abzubrechen. Da sind die Haare senkrecht hoch. Für uns ist es ein Ton, für sie ist es weit mehr. Heute früh dachte ich noch, wie ich zum Funkhaus geradelt bin, Bombenwetter. Ich denke mir da zu selten, zu wenig bei dem Wort.
Bombenwetter. Naja, das Wort ist, glaube ich, noch viel älter. Das ist nur Kaiser Wilhelms Zeiten oder so. Nicht? Aber Bombenwetter, nein.
Taucht bei Ihnen auch
ich sehe,
oft
wenn
auf.
Ich den Himmel sehe, nicht so, und sehe die Kondensstreifen, die Flugzeuge hinter sich lassen, nicht? Sommerhimmel, blauer Himmel, nicht? Und Kondensstreifen. Dann kommen die Bilder zurück, nicht? Das war ein großes, faszinierendes Bild, die amerikanischen Bomberverbände, nicht? Die über Thüringen wegflogen, nicht? Und
auch faszinierend.
Und mit diesen Kondensstreifen. Natürlich war das faszinierend, dieses Geräusch, eine Faszination mit Angst, große Angst, nicht? Und so. Aber es war ein ungeheuer ästhetischer Vorgang, nicht? Das, was ein Kind irgendwie dann faszinierte, nicht? Zumal, wenn dann Luftkämpfe anfingen, nicht? Und deutsche Jäger noch aufstiegen und so, das war zu sehen. Und das, nicht? Das ist es ja eben, die Verführbarkeit eines Jungen, nicht? Durch das ästhetische Schauspiel des Krieges.
Drum auch gerade aus Ihrem Mund der Satz, die Nachkriegszeit hört nie auf.
Ja, so war es. So schien es.
Zur Nachkriegszeit gehört auch Ella Fitzgerald. Kennen Sie die? Mögen Sie die?
Na, sicher eine meiner ersten Jazzsängerinnen, die mir den Jazz beigebracht hat.
Dann All the Things You Are von 63, glaube ich. Da waren Sie um die 30. Schöne Zeit.
Ja.
Of springtime that makes the lonely winter seem long. You are the breathless hush of evening that trembles on the brink of a lovely song.
Tolle Stimme.
Und ja, ich habe sie noch auf der Bühne erlebt in Köln in den 50er Jahren.
Ich wollte gerade sagen, gleich ertönt noch eine markante Stimme. Ist die immer so schön knarzig bei Ihnen?
Nein, das ist, ja, inzwischen ist die Stimme normal geworden. Mein Name ist Helmut Schmidt, ich rauche fortwährend noch und die Stimme macht es hörbar.
50 Jahre selbstgedrehte. Und es bleibt
dabei.
Nein,
selbst gedreht habe ich in den ersten 10, 20 Jahren, als ich sehr wenig Geld hatte. Und ich habe mir immer gesagt, ich muss es so weit bringen, dass ich mir aktive Zigaretten, also richtige Zigaretten kaufen kann. Und wie ich das konnte, erreicht hatte, sag ich so, jetzt habe ich es geschafft, ich muss keine Zigaretten mehr selber drehen. Wie im Krieg, das war immer, die Kriegszeit hört nie auf, man dreht immer noch selber Zigaretten.
Vom Büchnerpreis, das sind glaube ich 50.000, kann man sich einige Schachteln kaufen. Mein Gast ist der Büchner-Preisträger Jürgen Becker. Er ist mit seinem Buch hier jetzt die Gegend damals. Es ist ein sehr schmaler Band, verglichen mit den Fantasy-Schinken meiner Töchter. Öffentlich hören Sie nicht zu. Keine 160 Textseiten. Wollen oder können Sie keine dicken Bücher schreiben?
Ach, ich schreibe sehr langsam und so ein schmales Buch, das sind dann doch 2-3 Jahre plötzlich, nicht? Und dann ist es auch genug, nicht? Dann ist das Buch vielleicht nicht zu Ende. Ich könnte es weiterschreiben, aber ich höre auf. Es ist erstmal fertig. Und
dann war es wirklich tief empfunden und erlitten, die eine Zeile, nichts, eine Woche lang. Tage, ohne dass ein Wort auf die leere Seite kommt.
Na gut, das ist so eine Erfahrung, die aber jeder Schriftsteller kennt, dass man tagelang, wochenlang da sitzt und es fällt einem nichts ein. Das kann passieren. Und selbst wenn man weiß, wohin man will oder plötzlich gibt es einen Block, Writer's Block, nicht? Man ist blockiert. Und da muss man nur warten, Geduld haben. Nicht? Und das kann nach einem Tag vorbei sein oder manchmal vergeht auch eine Woche.
Und an diesem 50-jährigen Textringkampf hat sich fast nichts geändert? Routine hin oder her?
Nee, da hat sich nichts geändert. Ich schreibe sehr langsam und wenn dann endlich ein Satz steht, dann bleibt er auch stehen. Nicht? Dann kann ich da nicht mehr viel dran verändern. Die Selbstkritik findet vorher im Kopf statt.
Und die Fantasie lassen Sie nicht wild sprudeln?
Ich habe nicht viel Fantasie, nicht? Ich bin kein Autor, dem die Geschichten so einfallen, irgendwelche Thriller-Plots oder so. Nicht der Typ Autor bin ich nicht. Ich kann immer nur von dem ausgehen, was ich erfahren habe, was ich wahrgenommen habe oder woran ich mich erinnere. Nicht das Selbsterlebte ist das Material meines Schreibens. Und dagegen mangelt es mir an der Fantasie, die so ein richtiger Romancier hat, nicht, wenn er sich so tolle Kriminalgeschichten einfallen lässt. Nicht, das geht bei mir nicht. Aber
dafür haben Sie halt diese permanente Anwesenheit der ganzen Zeitebenen, des Jetzt, des Damals. Und ich bitte Sie, noch eine Passage zu lesen aus dem Buch. Da geht es beim Gespräch mit Freunden um Ihre Stadt Köln.
Ja, das ist nicht, also ich bin immer sehr abhängig auch von den Orten, an denen ich sitze und schreibe und so mein Ort, ja, meine Stadt Köln, nicht, wo ich sehr vieles geschrieben habe und bin natürlich auch immer interessiert an dem, was in Köln passiert. Mhm. All diese Dinge, na gut, die Stadt höre ja nicht auf, sich zu blamieren, aber Jörn weiß auch nicht recht, was für Ideen er beisteuern könnte, damit das Image nicht völlig den Rhein runtergeht. Ein paar Bilder von der kriegszerstörten Stadt geistern an seinen Augen vorüber. Damals, sagt er, haben wir uns gar nicht vorstellen können, wie überhaupt ein Leben hier wieder anfangen soll. Kannst du so argumentieren, wenn es um die Defekte von heute geht? Nein, sagt Jörn, und er sieht in den Garten hinaus, wo die Wiese gemäht werden muss, aber sonntags geht das nicht. Nicht wahr? Es ist immer diese Vergegenwärtigung, denke ich, was haben wir heute für Probleme? Man muss sich ja nur ein paar alte Fotos angucken oder die eigene Erinnerung. Nicht? Wie sah so eine Stadt, wie sah Köln zum Beispiel nach dem Krieg aus? Nicht?
Oder Würzburg.
Oder Dresden und Hamburg und Berlin, nicht? Und wie kann hier wieder ein Leben anfangen, nicht? Und man hat es ja erlebt, nicht? Dass man sich an die Trümmer gewöhnte, auf eine Weise, dass sie fast zu ihrem eine Gewohnheit, eine Vertrautheit wurde. Nicht als plötzlich da Neubauten standen, da fehlte etwas, wo früher ein Trümmerhaus oder ein Trümmergrundstück war.
Und die Wucht dieses Einschlags in der Biografie, in der Landschaft, erklärt das die Melancholie oder gehört es zu ihrem Naturell? Und noch eins weiter gefragt, ist es auch was Schönes, Melancholie unter Umständen oder nur eine Last?
Also ist nicht so, dass ich mich für eine Stimmung entscheiden würde, ob ich melancholisch eingestellt bin oder ironisch oder auch Fröhlichkeit oder wie, sondern es hängt davon ab, ja, worüber man schreibt. Nicht der Blick in Landschaft, wie sie sich verändert hat, wie sie an immer mehr aufhört, Natur zu sein. Es möchte ich oft Trauer hinein oder auch eine Wut in die Wahrnehmung dessen, was um uns herum passiert, nicht? Und das und dann entsteht natürlich eine Stimmung oder auch eine Haltung, die dann zum Beispiel eine melancholische sein kann. Aber es ist nicht so, dass ich im Vorhinein sage, ich bin ein melancholischer Mensch und entsprechend schreibe ich. Nein, nein. Das kommt eigentlich so während des Schreibens, nicht? Da stellt sich dann auch so die Farbe ein, die Stimmungsfarbe.
Dazu kommt ja auch eine stete Unsicherheit und ich glaube, das ist wirklich ein zentrales Motiv in Ihren Werken. Ihr alter Ego, der Jörn, der zweifelt, ob er überhaupt Auskunft geben kann über sich. Sprich, wir machen uns alle einen Reim auf unser Leben, der mit Wahrheit und Wirklichkeit bedingt zu tun hat, so à la Pippi Langstrumpf. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt.
Davon geht der Jörn nicht aus. Er macht sich nicht eine Welt, wie sie ihm gefallen würde. Er sieht sich als Teil dieser Welt, dieser Wirklichkeit. Wobei ich sagen muss, dieser Jörn, der in diesem Buch die zentrale Figur spielt, dieser Jörn Winter taucht in früheren Büchern schon auf und der ist so eine Art alter Ego des Autors, nicht? Er berichtet dem Autor von dem, was er wahrnimmt und sieht, nicht? Und der Autor selber lässt ihn erzählen.
Und er zweifelt auch, ob seine Erinnerung stimmt.
Und das kommt hinzu, nicht jedenfalls. Nicht, Jörn Winter ist quasi nicht eine Person, die von den Erfahrungen des Autors lebt. Und das ist natürlich keine Selbstgewissheit auch immer, die sich mit seinen Wahrnehmungen da verbindet, sondern das gehört einfach zum Repertoire seiner Erfahrung, zu oft getäuscht, zu oft enttäuscht, zu oft war es eben anders, als es ist, nicht? Und jetzt, ja, sieht jetzt wieder nicht VW, nicht? Dieser solide Name nicht plötzlich, es stimmt alles gar nicht, die manipulieren auch, nicht? Also täglich passieren dann solche Dinge, wo man sagt, diese Wirklichkeit stimmt nicht, nicht? Die Abgaswerte stimmen nicht, die sind manipuliert worden und da sagt sich Jörn immer nicht, ist das, was ich sehe und wahrnehme, stimmt das wirklich mit meinen Wahrnehmungen überein? Gibt es nicht immer eine zweite Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit, die ich wahrnehme?
Und er ahnt, dass es auch ganz vieles gibt, woran er sich aus welchen Gründen auch immer nicht erinnert.
Naja gut, er erinnert sich, aber er muss sich oft fragen, ist das, woran ich mich erinnere, gerade wenn es um die Kindheit geht, wirklich meine authentische Erinnerung? Ist diese Erinnerung nicht überlagert durch das, was mir erzählt worden ist von meinen Eltern damals oder von den Erwachsenen? Nicht, sind meine Erinnerungen nicht die Erinnerungen von anderen Leuten, die sie mir erzählt haben?
Und, oder auf der Grundlage eines Schwarz-Weiß-Fotos?
Fotos kommen hinzu, nicht Fotos vermitteln ja Erinnerungen, nicht? Und das ist auch für Jörn die Frage, ist meine Erinnerung wirklich meine Erinnerung oder ist diese Erinnerung auch schon wieder ein Produkt der Medien? Oder ein Produkt der Erinnerung von anderen Leuten. Nicht? Ich muss da sehr vorsichtig sein, denn die Erinnerung stimmt auch nicht. Sie sagt auch nicht immer genau das, woran ich mich nun wirklich erinnere.
Sie haben schon wiederholt gesagt, das Selbstgespräch dient auch dazu, sich zu vergewissern, dass man noch da ist. Und haben bekannt, letztes Jahr glaube ich, sie hätten eine gewisse Scheu vor dem Beenden dieses Buches, weil es vielleicht das letzte Größere sein könnte. Mhm. Sie sind jetzt 83, hieße das weiterschreiben, um weiterzuleben?
Ja gut, aber das ist bei jedem Buch so gewesen, nicht? Denn was kommt danach? Nicht? Das war also, diese Frage hat mich verfolgt, es ist dann immer wieder ein Buch entstanden, nicht? Eine Sammlung von Gedichten oder von Prosastücken oder auch ein Roman. Die Frage stellte sich mir immer wieder neu, weil ich nie im Vorhinein weiß, was schreibe ich eigentlich.
Nicht? Diesmal meinten Sie noch, das Alter klopft langsam
und,
an.
Das Alter kommt natürlich jetzt hinzu. Nicht? Da weiß ich natürlich auch, dass in dem Alter jetzt da keine großen Einfälle mehr zu erwarten sind. Aber in jedem Fall geht es weiter. Ich schreibe jetzt an einem langen Gedicht, nicht was ähnlich wie in dieser Prosa die Erfahrungen von heute aufnimmt und mit den Erinnerungen ans Früher verknüpft.
Wir hören jetzt einem Mann zu, der auch schon sehr lange im Geschäft ist, auch Dichter, Leonard Cohen. Der Name dürfte Ihnen auch vertraut sein.
Ja, Leonard Cohen, ein Freund von mir, hat mir meine Schallplatte geschenkt und darauf mein Zitat geschrieben: So möchte ich singen können, wenn ich in der Badewanne sitze.
Oi, dann aber schweigend.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man.
Norbert Joa im Gespräch mit
Jürgen Becker, Chronist der Augenblicke.
Und wir blättern im Leben des Büchner-Preisträgers, geboren im Juli 1932 in Köln. Mit 7 ging es von da samt Eltern für 8 Jahre nach Erfurt. Jetzt sind das beides prägende Abschnitte. Wo ist dann daheim?
Die ersten 7 Jahre waren die Kindheit in einem Kölner Vorort. Und das war eine sehr schöne Kindheit. Ein riesiger Garten und die Großeltern mit dem Haus. Das war ja eigentlich etwas, was sehr schön war. Und da kam der Schnitt, dass plötzlich der Vater ernstes Gesicht macht und sagt, wir müssen ausziehen, nicht? Wir müssen umziehen. Ich werde versetzt. Die Firma will, dass ich in Mitteldeutschland, in Thüringen und so arbeite. Und so kam es also 1939 zum Umzug nach Thüringen, nach Erfurt, 3 Wochen, ehe der Krieg anfing.
Ausgerechnet, er arbeitete im großen Feld der Feuerlöscher.
Ja, das war das Komische, nicht? Mein Vater sollte den mitteldeutschen Industriebereich feuerlöschtechnisch absichern. Das war also auch schon eine Kriegsaufgabe mit. Das war natürlich alles illusorisch. Aber ich erinnere diese Zeit sehr gut und deshalb ist das für mich nicht nur eine Privatgeschichte, nicht dieser Umzug, sondern es war das Ende der Kindheit und mit dem Beginn der Erfurter Zeit war es Beginn des Krieges. Nicht? Und ich erinnere mich noch an die Stimmung, es hing immer so eine merkwürdige Angststimmung nicht in der Luft. Nicht? Und meine Mutter machte Andeutung, mein Vater das ernste Gesicht und dann plötzlich, es ist Krieg. Nun war der Krieg erst gar nicht zu spüren. Es gab zwar Lebensmittelkarten sehr schnell, aber im Grunde genommen war noch nichts zu spüren, obwohl nach 2 Monaten kam plötzlich aus dem Saargebiet nach Erfurt, die waren evakuiert worden. Nicht? Da wurde plötzlich also die Grenzgebiete Saarland, Saarbrücken wurden evakuiert, weil man fürchtete, die Franzosen könnten vielleicht da die Grenze überschreiten. Das war die erste Erfahrung mit Flüchtlingen, nicht? Dass eine Familie bei uns in der Wohnung war, dass ich mein Kinderzimmer hergeben musste. Ich hatte ein eigenes Zimmer, nicht? Für Denise, das war das große Mädchen aus Saarbrücken. Und die blieben nur 3 Wochen, nicht? Man ging wieder zurück, nicht nur. Für mich ist das heute so interessant, dann, wenn ich das vergleiche. Wann habe ich als Kind zum ersten Mal das Wort Flüchtling gehört, obwohl das mehr das Wort evakuiert war, aber es waren ja bereits Flüchtlinge, die also aufgefordert wurden, die Heimat zu verlassen. Eine sehr, mir heute wieder sehr nahe Szene, nicht die Anwesenheit dieser Familie bei uns, nicht weil irgendwo plötzlich der Krieg dann doch spürbar wurde.
Und wie erlebte der Pimpf Becker, der waren Sie ja dann, junger Hitlerjunge, diesen 8. Mai, also kurz vor seinem 13. Geburtstag? Niederlage oder?
Den 8. Mai, an den kann ich mich nicht erinnern, denn da war für uns in Erfurt der Krieg bereits zu Ende. Der Amerikaner hat am 12. April Erfurt besetzt und damit war eigentlich der Krieg zu Ende, dass da weiter noch gekämpft wurde und so. Dass, ja, das war für uns allenfalls, mein Vater hatte Angst, dass vielleicht die wieder zurückkommen können, nicht, dass die Amerikaner sich wieder zurückziehen würde oder so, dass die deutsche Wehrmacht nicht, weil man die immer noch glaubt, da kommen noch Wunderwaffen und so. Und das war fürchterliche Vorstellung, nicht, die kommen zurück. Nein, aber also das Kriegsende, das war nicht, also wie man später sagt, die Befreiung vom Faschismus, nicht, sondern das war für uns, für alle, das Kriegsende, ein Zusammenbruch, eine Niederlage, die Kapitulation.
Verloren.
Ein verlorener Krieg. Nicht zu Recht verloren, so viel wusste man nicht, denn es kam sehr schnell. Wir wohnten da in der Nähe von Weimar, Buchenwald. Sah ich dann, also was nebenan im Buchenwald passiert war. Und da brach alles zusammen in kürzester Zeit für mich, was vorher die Illusion war, nicht einer intakten Welt, nicht einer heroischen Welt, Deutschland und so.
Jungvolk, Jungen sind hart, schweigsam und treu,
ja, das waren sind diese Kameraden. Schwertworten. Ja, ja.
Das Jungvolk, Jungen Höchstes ist?
Die Ehre.
Tja.
Ja, ja, sicher, das waren so die Worte, die man lernte, nicht? Und das, wie gesagt, galt dann plötzlich von einem Tag auf den anderen nichts mehr. Und das war für mich so die erste große Desillusionierung, der erste Vertrauensbruch eigentlich. Nicht, dass ich wusste, diese Erwachsenenwelt hat mir etwas vorgesagt, vorgetäuscht, was nicht gestimmt hat. Und seitdem das Misstrauen noch gegenüber politischen Vorgängen, gegenüber Ideologie, gegenüber Parteien und so, nicht, das hat damals seinen Anfang genommen und das hat sich bis heute gehalten. Und insofern ist Kindheit dann für mich immer so das Reservoir dessen, was später meine Erfahrung wurde. Nicht Kindheit, jeder hat seine Kindheit, aber Kindheit ist zugleich ja doch, hat das vorbereitet, was später meine Haltung wurde, mein Bewusstsein, meine Einstellung zur Wirklichkeit.
Und sehr schmerzhaft endete vollends die Kindheit dann an einem 11. August. Das Gedicht steht auch in dem Band von Ihnen. Was macht Sie sicher, dass es an dem Tag kein Unfall war, was mit Ihrer Mutter geschah?
Ja, das kann ich so genau nicht sagen. Es ist der Todestag meiner Mutter, die geschieden von meinem Vater lebte und im Schwielosee in der Mark Brandenburg an diesem Tag ja offiziellerweise beim Baden, beim Schwimmen ums Leben kam. Ich wusste nur, meine Mutter konnte nicht schwimmen. Nicht? Und dass sie beim Schwimmen einen Herzschlag bekommen haben soll, das glaube ich nicht. Aber das kann ich, möchte ich jetzt auch nicht hier weiter ausführen. Es ist nur eine weitere Erfahrung gewesen, die mich begleitet hat. Zunächst die Scheidung der Eltern. Meine Eltern wurden 1943 geschieden. Das war damals in Kriegszeiten.
Da waren sie gerade mal 11.
Etwas ganz Enormes, nicht? Also nicht so wie heute, nicht? Wo ist heute eine Ehe, die nicht geschieden ist und so?
Ja,
nicht?
Gibt schon noch ein paar.
Diese Patchwork-Familien und so. Aber damals, nicht in der Zeit, war eine Scheidung etwas ganz Unglaubliches, nicht? Und meine Mutter hatte meinen Vater verlassen. Das war auch eine Art von Emanzipation, die eben auch nicht so üblich war, dass eine Frau den Mann verlässt. Und das hatte also mich schon da sehr, sehr eingenommen und hatte auch so meinen Blick auf Erwachsene und wie die miteinander umgehen, sehr früh mitbestimmt. Und alles, was danach kam, die zweite, die dritte Ehe meines Vaters, nun ja, alles Dinge, die mich dann auch lange Zeit misstrauisch machten gegenüber dieser Institution Ehe, nicht, obwohl ich inzwischen in zweiter Ehe 50 Jahre verheiratet bin.
Die Goldene war schon?
Ja.
Da machen wir hier mal Zäsur und hören Didi Bridgewater.
Des yeux qui font baisser les miens. Un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots.
d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Didi Bridgewater auf Bayern 2. 1:1 der Talk. Wir erinnern heute an den Schriftsteller Jürgen Becker, der vor Tagen im Alter von 92 Jahren gestorben ist und im Herbst 2015 bei mir zu Gast war. Seine Familie war in seinen Kindertagen nach Erfurt gezogen, aber über Umwege verschlug es ihn 1950 wieder zurück in seine zerbombte Geburtsstadt Köln, wo er ein spätes Abitur machte, 3 Semester Theaterwissenschaft, Germanistik und Kunstgeschichte studierte und dann entschied, die Uni ist es nicht. Er arbeitet beim WDR, ist Lektor bei Rowohlt in Hamburg und Stipendiat in der Villa Massimo in Rom. Ich wollte wissen, haben Sie da noch gehofft, vom Schreiben leben zu können?
Naja, da fing es ja so an, nicht, dass ich dachte, man kann auch vom Schreiben leben. Nicht, dass nach der Zeit in der Villa Massimo, wo ich 2 Jahre war, danach war ich ja dann die nächsten Jahre frei. Nicht, das ging ganz gut. Da war inzwischen der Preis der Gruppe 47 noch dazugekommen und das hatte sehr geholfen. Und damals schrieb ich auch sehr viele Hörspiele und da konnte ich so ganz gut von leben.
Sie waren am Ende ja dann auch Leiter im Hörspiel vom Deutschlandfunk mit 42 Berufen sozusagen. Im Rückblick kann man sagen, Schwein gehabt?
Ach, ich hatte es ja nicht angestrebt, nicht? All diese literarische Berufe des Lektors oder des Dramaturgen oder des Rundfunkredakteurs, das war ja nicht meine Absicht gewesen, das zu werden. Nicht? Das früh abgebrochene Studium lässt schon darauf schließen, dass ich beruflich da eigentlich da wenig Ambitionen hatte in der Richtung. Ich wollte immer nur Schriftsteller werden, nicht eine literarische Existenz führen.
Aber eine Redakteursstelle im Kreuz zu haben, war schon gut.
Na gut, das kam dann so hinzu, nicht? Das, was heute eben nicht mehr möglich ist. Nicht? Damals wurde man gefragt, wollen Sie nicht bei uns Lektor werden? Nicht? Willst du nicht in Verlag zu uns kommen? Nicht? Wollen Sie nicht bei uns Hörspielchef werden? Das wurde man so zwischen Tür und Angel gefragt. Nicht? Und dann habe ich einen Moment überlegen, denke, ach, das kann ich ja mal machen. Das interessiert mich. Nicht? Ich kenne den Rundfunkbetrieb. Ich habe lang genug beim WDR als freier Mitarbeiter das Handwerk so ein bisschen gelernt. Und also, das ist eine reizvolle Aufgabe. Und gerade die Rundfunkarbeit im Deutschlandfunk, nicht, die war sehr segensreich. Nicht, ich konnte da wirklich ein Doppelleben führen, dass ich einerseits den Fulltime-Job machte im Funk, nicht, und zugleich die Zeit fand, zu Hause zu sitzen und zu schreiben.
Also bei uns hieß es in der Ausbildung vor 30 Jahren, Radioleute können nicht schreiben oder sie verlernen es.
Da hat sich auch einiges verändert, nicht? Ich erinnere mich so in den 50er, 60er Jahren, da waren Radioleute oft sehr, sehr gute Autoren auch, die schreiben konnten. Zum Beispiel in kulturellen Sendungen, in Literaturkritik. Die wurde nicht wie heute so frei gesprochen oder im Gespräch ermittelt, sondern man saß und schrieb diese Kritik. Und die wurde später dann noch in einer Zeitung noch veröffentlicht, nicht? Da waren alle Sendungen, nicht? Geschriebene Sendungen, nicht? Und das änderte sich später, das ging so Ende der 60er, in den 70er Jahren ging es richtig los, dass man etwas machte, was wir jetzt tun. Wir sitzen hier live im Mikrofon und reden miteinander. Mhm. Nicht? Das wäre damals eine große Ausnahme gewesen. Nicht? Da wurde erst mal geschrieben.
Schön, dass es möglich ist.
Ja, ich finde es sehr schön, dass dieses Medium nicht uns dazu bringt, nicht, dass wir also auch so miteinander umgehen können, via Stimme.
Und ich habe auch gestaunt, weil ein frühes Hörspiel von Ihnen heißt Erzählungen finden in den Geräuschen statt. Also Worte sind nicht alles für einen Büchner-Preisträger.
Na, gerade im Hörspielbereich, nicht das Hörspiel, was ja auch nicht nur aus Sprache besteht, sondern eben aus allem, was in der Wirklichkeit vorkommt, an Geräusch, an Klang und so. Nicht? Und
das Schweigen.
Das Schweigen zum Beispiel. Aber eben auch so die ganz normalen Geräusche, die wir so hören. Nicht? Und das habe ich für ein Stück mal so ganz bewusst verselbstständigt, dass ich mal nur Geräusche geschrieben habe und Geräusche, die zugleich einen Inhalt haben, nicht? Wo man meint, aha, die Treppe kommt jemand hoch, aber er bleibt nicht, er geht wieder weg.
Sehr sinnlich.
Nicht, die Türe öffnet sich und knarrt und dann fällt sie aber schnell zu. Nicht, also Geräusche, die einen Inhalt erzählen. Nicht?
Die noch mehr können als ein Text. Radio ist was Feines. Jetzt könnte man aber auch sagen, schon zu Ihrer Zeit und vollends heute sind Hörspiele nicht ein anachronistischer Luxus für ein paar tausend Leute?
Ich weiß nicht, wie viele Hörer es gibt. Der Bayerische Rundfunk zum Beispiel hat, glaube ich, eine ganze Reihe nicht. Und gerade das Hörspiel hier im Bayerischen ist ja ein ganz vorzügliches, nicht? Und eines, was immer wieder Marken setzt, nicht? Aber in jeder, ist toll, ja, jede ARD-Anstalt, nicht, hat noch eine Hörspielredaktion und produziert Hörspiele, nicht? Es vergeht kein Tag in der deutschen Rundfunklandschaft, wo Sie nicht ein Hörspiel hören.
Und ist auch Auftraggeber für Künstler.
Na gut, Menschen sicher, aber zunächst davon. Nicht. Der Rundfunk nicht, der hat eine Sendezeit, nicht? Und was passiert in der Sendezeit? Da möchte ich sehr viele Hörer haben. Und dafür gibt es eine Kunstform, und das ist die einzige, die dieses Medium Rundfunk entwickelt hat. Eine künstlerische Form, das ist das Hörspiel. Nicht vor dem Rundfunk hat es nie ein Hörspiel gegeben, nicht? Aber durch den Rundfunk gibt es auch das Hörspiel, das ist die eigenständige Kunstform, nicht, des Mediums. Und das gehört mit dazu und das gehört mit zur Geschichte eigentlich nicht, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nicht? Es ist, manche sagen immer, das Hörspiel ist sogar die Seele des Programms. Na gut, das, so weit würde ich nicht gehen, das ist ein bisschen mystifizierend, aber entscheidender Bestandteil eines jeden Rundfunkprogramms nicht, ist das Hörspiel. Mit all dem, was darin möglich ist. Nicht? Das ist immer nicht nur, ich höre die Stimme, sondern es kann Dokumentation sein, es kann Spannung sein, es kann ein kriminalistischer Fall sein. Nicht?
Sie hören auch abends daheim für sich?
Ich höre selten Hörspiele. Ich habe über 20 Jahre damit verbracht, jeden Tag Hörspiel zu hören. Und ich höre nun nicht so oft mehr Hörspiele. Ich schreibe auch zurzeit kein Hörspiel mehr, weil das Medium ein bisschen mehr ferngerückt ist. Nicht? Aber das heißt nicht, dass ich das für das Hörspiel jedes, wo immer ich nur kann, ein Wort einlege, was seine Existenz rechtfertigt.
Und welche Töne lassen Sie dann gern in Ihr Ohr?
Bitte?
Welche Töne lassen Sie dann gern in Ihr
Ohr? Welche Töne? Och, gelegentlich Musik. Ich habe so eine kleine Sammlung mit Orgelstücken, nicht? Und wenn wir unterwegs sind, dann gehe ich an meinem Ort, zuletzt in Norddeutschland, immer an der Ostseeküste, den Kirchen hören, ob es von dieser Orgel hier eine CD gibt. Und wenn es eine gibt, kaufe ich die. Und dann ist es sehr schön zu Hause, nicht die Musik aus Stralsund oder Greifswald oder Rostock oder von Hiddensee zu hören.
Überhaupt im Fischland, Dars, gibt es noch ganz andere schöne Sachen zu hören.
Ja, gut, das ist eben noch so eine Vorliebe, nicht, das, der Norden, das Fischland, Ahrenshoop und so weiter, nicht, das seit über 20 Jahren ist das so ein bevorzugter Ort, wo wir hinfahren und das sind dann nicht nur Ferien, sondern das ist auch eine Art da zu leben und etwas wahrzunehmen und das wirkt doch immer, merke ich, auf mich, na, inspirierend, kann man regelrecht sagen, ja.
Das Meer.
Ja.
Listen up, Balthasar.
Zu Gast bei Norbert Joa.
Jürgen Becker, Wortmaler.
Und ich habe mir sagen lassen, auch deshalb, weil Sie selbst leider nicht malen können, haben Sie sich auf Wortbilder verlegt?
Ja gut, ich wäre gerne Maler geworden, aber ich kann nicht malen. Und in jedem Fall habe ich ein visuelles Verhältnis zur Umgebung, zur Wirklichkeit. Ich sehe und ebenso wie ich auch höre, also meine Sinne sind meine ersten sozusagen Mitteilungsträger, die Augen und die Ohren, nicht? Und es hat natürlich dann auch Folgen gehabt, dass ich durch die Art, etwas zu sehen, eine Landschaft wahrzusehen und Und das verbunden mit einer ästhetischen Erfahrung, wie sie aus der bildenden Kunst kommt oder aus der Fotografie, das hat natürlich den Blick auf die Wirklichkeit immer bestimmt. Nicht? Das ist einerseits so das ganz radikale, realistische Sehen und zugleich aber eben auch dieses Sehen, dieses ästhetische Sehen, dieses, nicht, da, diese Ecke, nicht, das ist ja ein Foto, nicht, oder das ist der Anfang eines Stilllebens oder so. Nicht?
In jedem Fall war es dann eine sehr schöne Ergänzung für Sie, dass Ihre Partnerin eine anerkannte Malerin ist. Rangobone, sie ist gleich alt, also auch Jahrgang 32. Wenn beide 83 sind, wer kümmert sich um wen oder ist für was zuständig?
Da ist die Gleichaltrigkeit eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Die Erfahrung nämlich von Gleichzeitigkeit, weil wir eben als Kinder sehr in der Nähe waren. Wir wussten es nur nicht und wir sind im selben Kölner Krankenhaus geboren und wussten es aber nicht. Das haben wir viel später festgestellt. Und Rangobone ist Malerin und sie macht Collagen vor allem. Und in diesen Collagen sehe ich oft Dinge, die mich sehr interessieren, die meiner Schreibweise ähneln. Nicht? Also aus verschiedenen Materialien etwas herstellen, was dann plötzlich ein Bild ist. Nicht? Und
der Sohn Boris Becker kümmert sich auch um das Visuelle. Er ist Fotograf.
Ja, aus meiner ersten Ehe. Nicht? Das ist der Sohn Boris und der ist Fotograf. Er kommt aus der Becher-Schule in Düsseldorf, hat sich davon aber sehr entfernt. Inzwischen hat er auch eine Galerie und den Sprungturm-Verlag.
Und hat den Namen behalten, auch und, nach dem Wimbledon-Sieg.
Hat den Namen behalten, nicht, obwohl er mit dem Namen natürlich große Schwierigkeiten hatte. Daran teilte er das Schicksal seines Vaters nicht, der mit dem Namen eines deutschlandweit bekannten Kabarettisten aus Köln oft verwechselt wird, nicht, und na gut, das erfüllt uns beide ein wenig mit Ironie immer, dass unsere Namen oft dann Anlässe zu Verwechslungen sind. Wobei Boris natürlich die größeren Schwierigkeiten hatte. Aber er mit seinen Fotos, mit seinen Bildern nicht, macht etwas, was früh meine Intention gewesen war. Ich fotografiere nicht mehr, seit ich sehe, dass es bei ihm ein Beruf geworden ist und dass er es wirklich professionell macht und viel besser macht, als ich es je hätte ausführen können. Nur ist eben dann beides für mich eben wichtig, nicht? Die Bilder von Rango und die Fotos von Boris, nicht? Die sind immer in der Nähe und bestätigen ein bisschen auch das, was mein Verhältnis zu, meine Liebe zur Malerei oder zur Fotografie immer wieder aufgibt.
Und Sie leben in jedem Fall in einem besonderen visuellen Umfeld, in einem alten Fachwerkhaus. Ich weiß gar nicht, wie alt.
Ja, das ist ein Fachwerkhaus, das ist so 250 Jahre alt. Es stammt aus dem Besitz der Familie meiner Frau.
Und, das knarzt.
Im Bergischen Land und da halten wir uns sehr oft auf. Es macht viel Arbeit, weil es hier wie Land drumherum ist. Und dann zugleich noch am rechtsrheinischen Kölner Stadtrand der Wohnsitz. Das heißt, man muss immer hin und her pendeln. Das hält munter und lebendig. Aber manchmal ist es auch schwierig, nicht, wenn man merkt, man wird vergesslich. Und genau den Zettel, den man jetzt braucht, der liegt auf dem anderen Schreibtisch.
Im Fachwerkhaus.
Da muss man wieder zurückfahren, ja.
Und mit Blick aus dem Fenster haben Sie mal die Zeile notiert, leise landen die Abendmaschinen.
Ja, ich
wirklich schaue so poetisch, geht es am Kölner Flughafen zu.
Das ist leise landen die Abendmaschinen. Unser Haus liegt manchmal, je nach Windrichtung, in der Einflugschneise des Kölner Flughafens. Und wenn die Maschinen dann aus Osten kommen, dann fliegen sie sehr leise und machen dann den großen Dreh über Köln, über der Kölner Bucht, ehe sie landen. Leise landen die Abendmaschinen ist eine schöne Zeile, die bei mir mal aufgetaucht ist und die natürlich wiederum nicht der Wirklichkeit entspricht, denn die Dinger machen ja einen höllischen Krach und die Anwohner beschweren sich. Aber dazu neige ich manchmal nicht auch die Wirklichkeit ein bisschen schöner zu machen, als sie wirklich ist.
Dafür ist Sprache ja auch da. Herr Becker, schön, dass Sie bei uns gelandet sind, einen Zwischenstopp gemacht haben.
Ja, ich danke Ihnen, Norbert Juhr, für unser Gespräch.
So gingen wir im September 2015 auseinander. Vor Tagen ist der große Schriftsteller und Lyriker gestorben, mit 92 Jahren. Noch im Sommer war sein letztes Buch erschienen, mit dem melancholisch schönen Titel »Nachspielzeit«. darin die Zeilen: Zeit vorbei, kein Warten mehr. Fürs Nachspiel laufen die Vorbereitungen, noch dehnen sich die Augenblicke aus und wie sie ihre Geschichten erzählen. Wir verneigen uns.